HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen und allen jüdischen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle noch nachträglich alle guten Wünsche fürs neue Jahr. Shana Tova. Das jüdische Jahr 5780 hat ja am Montag begonnen. Und wir kommen im Laufe der Sendung nochmal darauf. Immer am ersten Freitag im Monat gibt es hier in HR2 Kultur die jüdische Welt mit Informationen und Berichten aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben. Heute mit diesen Themen. Next Step. Der Zentralrat der Juden bietet Seminare an für jüdische Führungskräfte. Und katastrophaler Irrweg. Die evangelische Kirche beginnt, die Geschichte des kirchlichen Entjudungsinstituts in Eisenach aufzuarbeiten. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Rede von einem Sündenbock. Zu unserem ersten Beitrag. Es ist in jüdischen Gemeinden genauso wie in vielen Kirchengemeinden oder sozialen Organisationen, wenn sich etwas bewegen soll, dann müssen Ehrenamtliche ran und Verantwortung übernehmen. Leitungskompetenz, Umsicht und die Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen, das wird dann auch von Nichtprofis verlangt. Deshalb hat sich der Zentralrat der Juden entschieden, ein Führungskräftetraining anzubieten, um Ehrenamtliche für Leitungsaufgaben zu qualifizieren. Das ist nicht nur eine sinnvolle, sondern auch eine sehr spannende und unterhaltsame Angelegenheit.
Ich fange jetzt an. Ihr kriegt von mir die Helme zuerst. Ihr bekommt von mir ein Klettergurt. Wir helfen euch natürlich auch, die Gurte anzulegen.
Berlin-Mitte in einem Hochseilgarten. Vivian Gretz testet kurz die Sicherheitskarabiner und schon hangelt sie sich in 10 Meter Höhe über wackelige Hölzer und dünne Seile. Die 26-Jährige kommt schnell außer Atem.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so sehr geschwitzt. Adrenalin pur. Also ich habe vorher gedacht, ich traue mich überhaupt nicht. Das geht dann, wenn man da oben ist, aber ja. Ist auf jeden Fall sehr adrenalinreich.
Gretz kommt aus Köln und nimmt an einem Führungskräfteseminar für junge jüdische Erwachsene teil. Im Hauptberuf leitet sie Autobahnraststätten. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in der zionistischen Frauenorganisation WIZO. Und gerade bei ihrem jüdischen Ehrenamt benötigt sie mehr Management-Know-how.
Wir sind alles keine professionellen Eventplaner. Wir machen aber regelmäßig Events, also einmal im Monat mindestens. Es gibt da Lesungen, Filmvorstellungen, es gibt einmal im Jahr einen Ball. Das läuft super ab, aber es sind halt alles keine professionellen Leute, die das organisieren etc. Das sind alles Hausfrauen von nebenan. Man könnte das bestimmt effektiver machen.
Die Seminarteilnehmer lernen im Kletterpark, ihre Ängste zu überwinden sowie im Team zu arbeiten. Zuvor haben sie bereits allerhand über Führungspsychologie und Gruppenprozesse erfahren. So machten sie ein Rollenspiel zum Thema Flugzeugabsturz in der Wüste, bei dem Prioritäten gesetzt werden mussten.
Zum Beispiel gab es 1 Liter Wasser, aber dann gab es auch sowas wie ein Taschenspiegel oder eine Sonnenbrille. Und die musste man dann in die Reihenfolge bringen, am wichtigsten bis am unwichtigsten. Das hat erstmal jeder für sich alleine gemacht. Daraufhin haben wir dann in der Gruppe unter lauter Diskussion versucht, uns darauf zu einigen, wie die Reihenfolge denn sein sollte. Da war auch der Teamleiter gefragt, das irgendwie so ein bisschen zu führen. Und im Endeffekt mussten wir dann so eine kleine Präsentation herstellen, wie wir am besten mit dieser Situation umgehen würden, wenn wir alle dort in der Wüste gestrandet wären.
Bei der Wüstenübung, wie auch im gesamten Seminar, geht es vor allem um das Verständnis der Dynamik im Team. Letztlich sollen die Teilnehmer, die alle zwischen Mitte 20 und Mitte 30 sind, motiviert werden, später einmal jüdische Gemeinden zu leiten. Marat Schlafstein, Kursorganisator und Jugendreferent beim Zentralrat der Juden, erklärt den Hintergrund. In den vergangenen 2 Jahrzehnten hätten sich die Gemeinden vor allem um die Integration der russischsprachigen Zuwanderer gekümmert, die großteils über 60 Jahre alt sind.
Man hat dann an einer Stelle versäumt zu gucken, was macht man mit den Jugendlichen, die dann groß werden, die dann Familien gründen, die dann studieren und so weiter. Das führte zum Beispiel dazu, dass einige Leute sich nicht mehr angesprochen gefühlt haben von dem, was die Gemeinden so anbieten.
Der Zentralrat möchte zum einen die Gemeinden attraktiver für junge Juden machen und zum anderen die Verwaltung professionalisieren.
Die Gemeinden sind einfach nicht auf dem neuesten digitalen Stand, sprich Kommunikation mit den Mitgliedern, Facebook zum Beispiel, soziale Medien. Da gibt es jetzt auch ganz viele Trainings, die wir den Gemeinden anbieten. Wir müssen etwas tun, um junge Menschen in den Gemeinden zu gewinnen.
Auch David Wohlmuth klettert im Berliner Hochseilgarten. Der 36-jährige Wiener arbeitet bei einer österreichischen Fluggesellschaft. Nebenher leitet er ein jüdisches Kinder- und Jugendzentrum. Wohlmuth ist froh, dass er mit mehr Sozialkompetenz nach Hause fährt. Denn bei seinem Ehrenamt muss er viele Teenager-Teams unter einen Hut bringen.
Natürlich, wenn du viele Alpha-Männchen hast und jeder will führen, es muss irgendwie einen gemeinsamen Nenner geben. Und da ist es toll, wenn du lernst, wie du gewisse Leute zusammenbringen kannst, um Austausch zu fördern zum Beispiel.
Die Führungskräfte-Workshops des Zentralrats finden nacheinander in Wien, Berlin und Zürich statt, zusammen mit dem Bundesverband der Kultusgemeinden Österreichs und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund. So können die Teilnehmer auch Vergleiche ziehen zwischen den Ländern. Die Deutschen waren zum Beispiel erstaunt über die Vielfalt koscherer Restaurants in Wien, die Österreicher hingegen über Berlins Historie.
Deutschland hat zum Beispiel eine ganz tolle Erinnerungskultur. Wenn ich sehe, was alles gemacht wird für Programme, Gedenktafeln, Hinweisen, was hier eigentlich war. NS-Zeit oder auch die Führung, die wir gehabt haben über die Berliner Mauer. Natürlich hast du da viele Lebensgeschichten von Leuten, die auch Juden waren oder mit Juden gemeinsam versucht haben, quasi das Leben zu meistern oder getrennt wurden. Also ich finde es toll, wie mit Geschichte umgegangen wird. In Österreich ist es ein bisschen weniger.
In einem Seminar, das unter anderem der Zentralrat der Juden in Deutschland anbietet, werden 30 ausgewählte Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf künftige Führungsaufgaben in jüdischen Institutionen vorbereitet. Unser Reporter Jens Rosbach war bei einem Seminarteil in Berlin dabei. Demnächst geht dann diese Ausbildung in Zürich zu Ende. Die Geschichte des christlichen Antijudaismus und Antisemitismus ist eine jahrhundertelange Geschichte der theologischen Verirrung. Erst in den vergangenen 50 Jahren haben die Kirchen ernsthaft versucht, diese dunkle Seite des Christentums etwas aufzuhellen. Aber es gibt immer noch Baustellen. Zum Beispiel die Geschichte des sogenannten Entjudungsinstitutes der Evangelischen Kirche in Eisenach. 1939 wurde es gegründet, 13 Landeskirchen haben es finanziert. Und es ging tatsächlich darum, alles Jüdische aus dem Christentum zu eliminieren. Und deshalb wurden zum Beispiel 1940 aus der Taufkirche Johann Sebastian Bachs in Eisenach alle Bibelsprüche aus dem Alten Testament entfernt. Erst jetzt wurden sie wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückgebracht.
Stefan Köhler ist Pfarrer an der Georgenkirche.
Da kommt was zurück, was zu dieser Kirche gehört, was zu unserer Kirche gehört, nicht nur zu der Taufkirche Bachs, sondern zu uns als Kirche gehören die Wurzeln im Alten Testament, im jüdischen Glauben und dieses Miteinander. Und das passt ja auch dazu, in früheren Zeiten in dieser Kirche mit der Heiligen Schrift umgegangen wurde. Da hat es natürlich immer dazu gehört.
Die evangelische Kirche hat lange mit sich gerungen, zu ihrem Sündenfall eine Haltung zu finden. Über Jahrzehnte wurde geleugnet, beschwiegen, verdrängt. Die Geschichte des berüchtigten Entjudungsinstituts steht symbolisch für den katastrophalen Irrweg, den Teile der evangelischen Christen im Nationalsozialismus beschritten. Getragen wurde das Institut damals von 13 Landeskirchen. Bischöfe zählten zu seinen Mitgliedern, Oberkirchenräte, Pfarrer. Und doch war die Gründung in Eisenach kein Zufall. In der Stadt Luthers und Bachs, Bischofsresidenz und Sitz kirchlicher Institutionen, wird die ganze Problematik auf besondere Weise manifest. Hier liegt alles auf engstem Raum beisammen. Der Theologe Tobias Schüfer ist in Eisenach aufgewachsen.
Das ist zum einen das Schweigen der Stadt, dass man darüber nicht gesprochen hat, wer hier war, was hier gewesen ist. Das ist schon auch Bestandteil dieser Stadt. Wenn ich an den Gebäuden vorbeigehe, das ehemalige Neulandhaus, Gida Diehl, völkische Bewegung. Wir sind in dem Haus ein- und ausgegangen, wir haben da Rüstzeiten erlebt. Das war für uns nicht von Bedeutung, das wurde da auch nicht thematisiert. Also das Erschrecken kommt eher jetzt im Jahr 2019.
Doch es hat sich Entscheidendes bewegt. Zum Auftakt des jüdischen Kulturfestivals Achava, das jetzt in Eisenach gastierte, wurde im Lutherhaus eine Sonderausstellung zur Geschichte des Entjudungsinstituts eröffnet. Auf der Wartburg im historischen Wappensaal, dort wo unter einer Hakenkreuzfahne im März 1939 Walter Grundmann seine Eröffnungsrede zum Entjudungsinstitut hielt, fand eine begleitende Fachtagung statt. Auch hier hat sich in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten viel getan. Als die amerikanische Forscherin Susanna Heschel kurz nach der Wende nach Eisenach kam, stieß sie noch vielfach auf Widerstand. Ähnlich erging es später Oliver Arnhold, der mit seinen Arbeiten erheblich zur Aufklärung dieses von der evangelischen Kirche verdrängten Themas beitrug. Tobias Schüfer erinnert sich an diese Zeit.
Da waren wir nicht mal eine Handvoll Menschen, die nach diesen Themen gefragt haben, die dazu geforscht haben. Und damals war das schon eher das Gefühl der Einsamkeit. Und wir wurden auch anders behandelt. Also da wurde auch schräg geguckt, was macht ihr mit diesem Thema? Das ist doch gar kein Thema. Also die Akzeptanz war in den 90ern noch nicht so wie heute.
Und doch, das machte diese Tagung deutlich, bleiben viele Fragen offen. Vor allem was die personellen Kontinuitäten nach 1945 angeht. Die Mitarbeiter des Instituts fanden in Ost und West nach 1945 wieder Anstellung im kirchlichen Dienst. Walter Grundmann, der Gründungsdirektor, leitete ab 1954 das Eisenacher Katechetenseminar. Seine Kommentare zum Neuen Testament waren Standardwerke. Herbert von Hinzenstern wurde Chefredakteur der Kirchenzeitung Glaube und Heimat und Leiter des Lutherhauses bis 1986. Die offenen Fragen betreffen aber insbesondere die theologischen Implikationen, so Tobias Schüfer.
Es geht ans Eingemachte. Deutlich bei der Tagung wurde das tiefe Eindringen des Antisemitismus in evangelische Theologie. Und da ist schon zu fragen, wie positionieren wir uns auch in unseren theologischen Äußerungen so, dass wir keine antijüdischen Denkfiguren einbauen, ob bewusst oder unbewusst. Und das, glaube ich, ist die Frage, an der wir weiterarbeiten müssen.
Ein wichtiger Markstein für die Auseinandersetzung der Kirche mit ihrer verdrängten Geschichte war die Enthüllung einer Gedenktafel im Frühjahr, unweit jenes Hauses, in dem das Institut 1939 seine Räume bezog und in dem nach 1945 das Predigerseminar saß. Für die gerade erst aus ihrem Amt verabschiedete Landesbischöfin der EKM, Ilse Junkermann, war das ein besonderes Anliegen. Denn erstmals haben auch die anderen der damals beteiligten Landeskirchen sich öffentlich zu ihrer Verantwortung bekannt.
Es gab ein großes Erstaunen, nochmal erinnert zu werden, auch eure Landeskirche hat es mitgetragen, wie sind die Spuren dort, und ein großes Erschrecken, und die das auch zum Anlass genommen haben, nochmal nach der Aufarbeitung in ihrer Kirche zu fragen oder von ihr zu erzählen.
Matohu, Matohu.
Das hat Eisenach seit mehr als 70 Jahren nicht erlebt. Ein Gottesdienst zum Schabbat, öffentlich, noch dazu, im Festzelt vor dem Lutherhaus. Kantor Asaf Levitin aus Hannover ist eigens gekommen. Für die meisten der mehr als 100 Anwesenden dürfte es die erste Berührung mit jüdischer Liturgie sein. Das Interesse an der unbequemen Geschichte ihrer Kirche, ihre Stadt, ist bei all den mal heiteren, mal sehr ernsten Veranstaltungen groß.
Die evangelische Kirche beginnt, die Geschichte des sogenannten Entjudungsinstituts in Eisenach aufzuarbeiten. Kürzlich wurden Bibelsprüche aus dem Alten Testament, die in den 1940er Jahren aus der Georgenkirche in Eisenach entfernt wurden, wieder in der Kirche angebracht. Unser Reporter Carsten Dippel war dabei.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Neujahrsfest. Zum zweitägigen jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah, das am vergangenen Wochenende gefeiert wurde, haben Vertreter von Politik und Religion den Juden in Deutschland zu ihrem Jahreswechsel gratuliert. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstrich in einer Grußbotschaft, es sei ein einzigartiger und wunderbarer Vertrauensbeweis und eine große Bereicherung, dass nach dem Zivilisationsbruch der Shoah jüdisches Leben in Deutschland wieder aufblühen könne. Neue Synagogen, jüdische Kindergärten und Schulen hätten sich etabliert. Dank der Integrationsleistung der jüdischen Gemeinden sei die jüdische Gemeinschaft in Deutschland heute die drittgrößte in Europa. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, beklagte in seinem Grußwort die Zunahme antisemitischer Einstellungen. Er appellierte an Schulen und Religionslehrer, antisemitischen Vorurteilen eine größere Aufmerksamkeit im Unterricht zu widmen. Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masiek, wünschte per Twitter seinen jüdischen Freunden ein gutes und friedliches neues Jahr. Umfrage. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat vor wenigen Tagen eine umfassende Befragung der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland gestartet. Das sogenannte Gemeindebarometer sei die bislang größte Umfrage dieser Art innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, erklärte der Zentralratsvorsitzende Schuster. Mit der Umfrage sollen belastbare Zahlen und Erkenntnisse gewonnen werden, um die jüdische Gemeinschaft für die kommenden Jahrzehnte zu stärken, betonte Schuster. Wie andere Institutionen auch, seien die jüdischen Gemeinden mit sinkenden Mitgliederzahlen konfrontiert. Diesen wolle man auf den Grund gehen. Untersucht werden den Angaben zufolge Einstellungen von Menschen mit jüdischem Hintergrund, die in Deutschland leben und mindestens 18 Jahre alt sind. Die Befragung findet in Zusammenarbeit mit dem Sozialforschungsinstitut INFAS statt und läuft bis zum Jahresende. Einbürgerung. Mehr als 500 Jahre nach der Judenvertreibung von 1492 aus dem katholischen Spanien haben gut 132.000 Nachfahren der Vertriebenen einen Antrag auf Einbürgerung gestellt. Sie haben damit ein Angebot angenommen, das mit einem Gesetz im Oktober 2015 in Spanien eingeführt worden war. Bislang wurden nach Angaben des spanischen Justizministeriums 6.000 Anträge bewilligt. Die Judenvertreibung in Spanien geht auf das Königspaar Ferdinand und Isabel zurück. Wenn Juden nicht zum Katholizismus konvertierten, drohte ihnen der Tod auf dem Scheiterhaufen oder sie mussten ins Ausland fliehen. Rund 200.000 Juden ergriffen die Flucht. Bevorzugte Ziele waren das Osmanische Reich und Südamerika. Im Nachhinein wurde die Vertreibung von der spanischen Regierung als historischer Fehler anerkannt. Antisemitische Vorfälle. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, hat in der ersten Hälfte dieses Jahres in Berlin 404 antisemitische Vorfälle erfasst. Im Schnitt würden damit in der Bundeshauptstadt pro Tag 2 judenfeindliche Vorfälle bekannt, teilte die RIAS mit. Dies seien 13 Angriffe und 20 Bedrohungen mehr als im Jahre 2017. Von Angriffen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen sowie verbalen und schriftlichen Äußerungen seien insgesamt 110 Einzelpersonen betroffen gewesen. Der Projektleiter von RIAS Berlin, Benjamin Steinitz, sprach von einem antisemitischen Grundrauschen, das mittlerweile den Alltag in der Stadt präge. Insbesondere seien Personen von Anfeindungen betroffen, die eindeutig als jüdisch erkennbar seien. Kritik an Google. Der rheinland-pfälzische Antisemitismusbeauftragte Dieter Burgert hat den Internetkonzern Google zu einem stärkeren Einsatz gegen Antisemitismus im Netz aufgefordert. Der Konzern dürfe Einträge von Nutzern nicht ungeprüft übernehmen, kritisierte Burgert vergangene Woche in Mainz. Im konkreten Fall geht es um einen Eintrag bei Google Maps. Wer die Beit Shalom-Synagoge in Speyer suchte, fand den Eintrag dort vorübergehend verbunden mit der Adresse Kristallnacht. Der Eintrag wurde bei Google gemeldet und daraufhin gelöscht. Wie lange die falschen Angaben vorher zu sehen waren, ist unklar. Jeder Nutzer mit einem Google-Konto kann Einträge auf Google Maps selbst erstellen.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben beschäftigt sich nun Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, mit der Rede vom Sündenbock, die auf ein biblisches Ritual zurückgeht.
Vor wenigen Tagen haben wir Juden das Neujahrsfest gefeiert, Rosh Hashanah, und haben damit den Startschuss für eine 10-tägige Periode gegeben, die mit unserem höchsten Feiertag endet. Mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Und an diesem besonderen Feiertag wurde zu biblischen Zeiten ein seltsam anmutendes Ritual praktiziert, in dem zwei Böcke eine wichtige Rolle spielen. Ein Ritual, das zu allen Zeiten Fehldeutungen provozierte und falsche Rückschlüsse produzierte. Und ein Ritual, das manch einer mit einem altbekannten Begriff in Verbindung bringt, nämlich dem des Sündenbocks. Was aber passierte nun eigentlich bei dem merkwürdig scheinenden Ritual mit den zwei Böcken? Und was hat es mit dem angeblichen Sündenbock auf sich? Und schließlich, was ist die eigentliche Botschaft der Zeremonie, die, nur damit keine Missverständnisse entstehen, schon seit gut 2000 Jahren nicht mehr ausgeübt wird? Um es kurz zu machen, zu Zeiten des Jerusalemer Tempels wurden einmal im Jahr, nämlich am Versöhnungstag, zwei Böcke vor den Hohepriester gebracht, von denen einer im Tempel geopfert werden sollte, während der andere zum Sterben in die Wüste geschickt wurde. Die beiden Böcke sollten so ähnlich wie möglich aussehen, in Größe, Statur, Erscheinungsbild und so weiter. Anschließend wurden Lose gezogen. Auf einem stand »Für den Herrn«, auf dem anderen »Für Azazel«. Danach wurde der Bock für den Herrn auf dem Altar des Tempels als Opfer dargebracht. Dem anderen Bock wurden symbolisch die Sünden des Volkes aufgeladen. Dann wurde er in die Wüste geschickt, wo er von den Bergen in den Tod stürzte. Dieses seltsame Prozedere warf natürlich allerlei Fragen auf, etwa wer oder was Azazel sei. Schließlich war ein Bock ja für Azazel bestimmt. Manche meinten darin, einen Ort zu erkennen, andere gar eine Art Dämon. Am plausibelsten dürfte jedoch die sprachliche Herleitung sein, die Rabbiner Joseph Hertz in seinem Torah-Kommentar vertrat. Nämlich das mit dem Begriff schlicht Entlassung oder gänzliche Entfernung gemeint sei. Sprich, es war der alte Terminus technicus für die völlige Beseitigung von Sünde und Schuld der Gemeinschaft, die durch die Fortsendung des Bockes symbolisiert wurde. Das heißt, die Sünden des Volkes wurden auf einen der beiden Böcke übertragen und dieser trug sie dann so weit wie möglich fort. Und dadurch entfernte man sich gleichzeitig so weit wie nur möglich von all seinen Sünden, seinen Übertretungen, seinen Fehlern. Das Christentum hat diese Idee aufgenommen und sie in die eigenen theologischen Vorstellungen eingearbeitet. Und zwar im übertragenen Sinn. Schließlich meinte man, in Jesus den ultimativen Sündenbock zu erkennen. Also denjenigen, der die Sünden aller Menschen auf sich genommen habe und stellvertretend für die Menschheit in den Tod gegangen sei. Um nicht falsch verstanden zu werden. Es geht mir hier keineswegs darum, elementare christliche Glaubenslehren anzugreifen oder zu kritisieren. Nicht im geringsten. Worum es geht, ist deutlich zu machen, dass die christliche Vorstellung des Sündenbocks keine Basis in der Zeremonie finden sollte, die im dritten Buch Moses beschrieben wird. Ja, dass das Ritual von Yom Kippur sogar genau das Gegenteil von dem vermitteln möchte, was viele darin zu erkennen glaubten. Dass es also gründlich falsch verstanden wurde. Was aber war die zentrale Botschaft des Rituals? Jedenfalls nicht die Entledigung von Verfehlungen und Fehlverhalten, indem man sie einem unschuldigen Tier aufbürdete und es in die Wüste schickte. Um es deshalb noch einmal deutlich zu machen: Die Fortsendung des Bocks war reine Symbolik. Zur damaligen Zeit sicher dramatisch, bewegend und eindrucksvoll, aber eben doch nur symbolisch zu verstehen. Kaum ein Jude dürfte jemals ernsthaft geglaubt haben, dass man sich seiner Verfehlungen dadurch entledigen könne, dass man sie einem Bock aufbürdete und ihn in die Wüste schickte. Das wäre schon damals nichts als Aberglaube gewesen, nichts als Hokuspokus und damit etwas, wovor die Tora nicht müde wurde zu warnen, immer und immer wieder. Stattdessen war es eine sichtbare und erlebbare Handlung, die eine innere Haltung und den Beginn eines Prozesses widerspiegeln sollte. Man entfernte sich so weit wie nur möglich von seinen eigenen Fehlern, um gleichzeitig den Prozess der Umkehr einzuleiten. Diese symbolträchtige Handlung war zwar bedeutsam, doch sie spiegelt die eigentliche Botschaft des Rituals nicht im Ansatz wider. Wie Rabbiner Emanuel Rackman in seinem Buch »A Modern Orthodox Life« erklärt, geht es nämlich in Wahrheit darum, uns die Vorstellung von freiem Willen und persönlicher Verantwortlichkeit zu lehren. Die Vorstellung, dass es jeder von uns im Gegensatz zu den Tieren selbst in der Hand hat, Heiliger oder Sünder zu werden, Engel oder Teufel. Deshalb müssen die beiden Böcke so ähnlich wie nur möglich sein, quasi identisch, wobei der eine für das Heiligtum ausersehen war und der andere für die verlassene Wüste. Der eine wurde für den höchsten und heiligsten Zweck gewählt, während der andere ganz tief sank. Für die beiden Tiere entschied das Los über ihr Schicksal. Doch im Gegensatz dazu haben wir Menschen es selbst in der Hand. Beide Extreme sind für uns Menschen in Reichweite. Sie bilden die Pole, innerhalb derer wir Menschen uns bewegen können. Die Spanne, innerhalb derer wir Tag für Tag Entscheidungen treffen, zum Segen oder zum Fluch. Es ist also genau das Gegenteil der Vorstellung, dass wir als Menschen nicht in der Lage wären, unsere Sünden zu schultern und daher Hilfe von außen oder von oben benötigen. Stattdessen ist ein jeder von uns der Kapitän seines eigenen Schiffs. Ein jeder ist Herr über sein Schicksal. Sicher, Es gibt Rahmenbedingungen, auf die wir keinen Einfluss haben. Denn wenn ich mit zwei linken Händen geboren werde, ist eine Karriere als Uhrmacher eher unwahrscheinlich. Und mit 1,50 Meter Körpergröße dürfte es kaum zum Basketballprofi reichen. Aber abgesehen davon liegt es doch in aller Regel in unserer eigenen Hand, wie wir leben und was wir aus unserem Leben machen. Dies spiegelt sich auch in der Geschichte von Chaim, dem Sanser Rabbi, wider. Dieser wandte sich einmal an seine Schüler und sagte: Wenn ich meinem Schöpfer irgendwann gegenüberstehen werde, dann habe ich keine Angst davor, dass er mich fragen wird, warum ich nicht so ein großer Gesetzgeber geworden bin wie Moses. Denn ich kann antworten, dass mir schlicht das Genie eines Moses fehlt. Und ich habe auch keine Angst, gefragt zu werden, warum ich nicht so ein großer Philosoph geworden bin wie Maimonides. Denn auch hier kann ich antworten, dass ich einfach nicht so talentiert bin wie Maimonides. Doch was soll ich antworten, wenn Gott mich fragt: Chaim, warum warst du nicht einfach Chaim? Warum hast du aus dir nicht das gemacht, was du hättest sein können? Das ist die Frage, auf die ich am Tag des Gerichts keine Antwort geben kann. Und das ist es, was mir Angst macht. Nicht jeder von uns hat die Anlagen, ein Philosoph, ein Atomwissenschaftler oder ein Konzertpianist zu werden, ein Fotomodel, ein Literaturnobelpreisträger oder ein Spitzensportler. Aber jeder Einzelne hat Potenziale, die es zu heben gilt, Talente, die nutzbar gemacht werden können, Fähigkeiten, die zum Guten kultiviert werden können. Wir haben es in der Hand, wie wir in bestimmten Situationen agieren und wie wir auf bestimmte Situationen reagieren. Wir haben es in der Hand, Engel zu sein oder Teufel, gen Himmel zu steigen oder in die Tiefe zu stürzen. Beide Extreme sind möglich, beide sind in Reichweite und es liegt in unserer Hand, den richtigen Weg zu wählen, immer wieder aufs Neue, selbst wenn wir zwischenzeitlich stürzen. Das und nichts anderes ist die eigentliche Botschaft des Rituals der zwei Böcke. Was Sie nun daraus machen, bleibt Ihnen selbst überlassen. In jedem Fall wünsche ich Ihnen allen ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr und einen gesegneten Schabbat. Schabbat Shalom.
Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, über das biblische Sündenbock-Ritual und die Aufgabe, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Diese Ansprache und auch die ganze Sendung Jüdische Welt gibt es als Podcast. Beides finden Sie bei hr2kultur.de oder bei iTunes. Die monatliche Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Hier in hr2 Kultur geht es weiter mit der Klassikzeit. Ich danke für Ihr Zuhören. Ich bin Lothar Bauer-Ochse und wünsche weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.